Mit einem Raumschiff voller Werwölfe von der Antike nach Mittelerde. Fantastischeantike.de, der Podcast. Eure Sendereihe zur antiken Rezeption in Fantasy, Science Fiction und Horror. Eine Audioproduktion von und mit Althistoriker und Fantastikforscher Dr. Michael Kloy.
Das Erwachen. Eine fantastischeantike.de Hörspielproduktion.
Mein Name ist Tessa Gregorius und ich bin auf der Suche nach meinem verschwundenen Vater. Nachdem die Polizei ihre Ermittlungen eingestellt hat, bleibt mir nur ein altes Notizbuch, in dem Papa sonderbare Ereignisse festgehalten hat. Hat er die Geschichten darin erfunden? Oder birgt das Buch Informationen, die mit seinem Verschwinden zusammenhängen? Das Notizbuch. Heute ist der 14.01.2025. Mein Vater, der Althistoriker Dr. Markus Gregorius, ist seit einem Jahr spurlos verschwunden. Da es keinerlei Anhaltspunkte über seinen Verbleib gibt, ist der Polizei nichts anderes übrig geblieben, als die Suche irgendwann aufzugeben. Das letzte Mal hat man ihn in der Nähe von Gressenich bei Stolberg gesehen, wo man auch sein Auto gefunden hat. Er war mal wieder auf der Suche nach Gression, dem sagenumwobenen rheinländischen Atlantis. Papa war fest davon überzeugt, dass es Gression wirklich gibt, oder besser gesagt gab, und er verbrachte jede freie Minute damit, nach der verschwundenen Stadt zu suchen. Die Polizei, Papas großer Freundeskreis und auch viele AnwohnerInnen haben das ganze Gebiet abgesucht. Es gibt schlichtweg keinen Hinweis darauf, was mit ihm passiert sein könnte. Nur sein altes Notizbuch hat man in einem Gebüsch gefunden. Eigentlich klebte Papa Tag und Nacht am Laptop oder an seinem Handy, aber manche Dinge schrieb er dennoch gelegentlich ganz altmodisch auf Papier auf. Keine Ahnung, warum er das machte. Ich habe das Buch sofort erkannt. So oft habe ich Papa darin schreiben sehen. Und ohne jeden Zweifel handelte es sich um seine Handschrift. Er schrieb auch im Erwachsenenalter immer noch so, wie er es in der Grundschule gelernt hatte. Nur war seine Schrift im Laufe der Zeit ziemlich krakelig geworden. Kein Witz, manchmal konnte er nach einiger Zeit wirklich selbst nicht mehr lesen, was er geschrieben hatte. Warum hatte mein Vater das Buch bei sich, als er verschwand? Und warum lag es, fast schon versteckt, in einem Gebüsch? Es gibt nur einen Weg herauszufinden, was es damit auf sich hat. Ich werde wohl Papas Schrift entziffern und das Buch lesen müssen. Es beginnt mit einem Kapitel, das die Überschrift »Das Erwachen« trägt. Mal sehen, um was es da geht.
Das Erwachen. 2015 hatte ich damit begonnen, mich wieder regelmäßig mit Mira zu treffen, einer alten Freundin aus Kindheitstagen. Anders als ich, der ich irgendwann über Düren nach Aachen gezogen war, ist Mira in unserem Heimatdorf Kelz wohnen geblieben. Kelz war zu dieser Zeit ständig in den Nachrichten, denn der Kelzer Forst, ein kleines Wäldchen zwischen Aachen und Köln, sollte damals dem Braunkohletagebau weichen, was auf den erbitterten Widerstand zahlreicher Menschen stieß. Ein Teil der Protestbewegung errichtete Baumhäuser im Wald, sodass letztlich mehrere kleine Dörfer im Kelzer Forst entstanden. Mira sympathisierte grundsätzlich mit der Protestbewegung, war aber längst nicht mit allem einverstanden, was da passierte. Sie ging auf friedliche Demos, hielt sich aber von gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei fern. Ihre selbst auferlegte Aufgabe lag darin, nach den großen Demonstrationen und den Zusammenstößen mit den Polizistinnen und Polizisten den Wald aufzuräumen. Denn sowohl die Polizei als auch die Waldschützerinnen und Waldschützer neigten dazu, einfach ihren Müll zurückzulassen. Als gerade mal ein wenig Ruhe im Kelzer Forst herrschte, lud mich Mira auf eine kleine Führung durch das Wäldchen unserer Kindheit ein. Ich war zwar in Kelz aufgewachsen und kannte den Forst entsprechend gut, doch bin ich vor mehr als 20 Jahren weggezogen, sodass die gesamte Waldbesetzung völlig an mir vorübergegangen war. So gingen wir eines Tages gemeinsam in diesem Wald spazieren, wobei mir Mira die selbstgebauten Dörfer aus Baumhäusern zeigte, die es zu meiner Zeit noch nicht gegeben hatte. Ich weiß noch, wie sehr mich diese Dörfer beeindruckt hatten. so hoch in den Bäumen und mit Brücken verbunden, wie in der Robin Hood-Verfilmung mit Kevin Costner. Manche Dörfer trugen elbische Namen aus Tolkiens Mittelerde, was ja auch sehr schön passte. Irgendwie erinnerte das Treiben der Braunkohlefirma und die damit verbundene gewaltige Spur der landschaftlichen Verwüstung schon ein bisschen an Sauron und Saruman. Wenn uns Menschen im Wald begegneten, vermummten diese ihr Gesicht, blieben ansonsten aber freundlich. Sie kannten mich ja nicht und mussten damit rechnen, dass ich ein Polizist oder ähnliches war. Die Leute hier stammten nicht aus unserer Gegend und waren teilweise sogar aus anderen Ländern angereist, um sich im Kelzer Forst niederzulassen. Die Szene war international offensichtlich hervorragend vernetzt. Ich weiß aus Zeitungsartikeln, dass manche dieser Umweltschützerinnen und Umweltschützer in einem durchaus bedenklichen Maße gewaltbereit waren. Für uns als zivile Besucherinnen und Besucher stellten sie aber keinerlei Gefahr dar, weshalb wir uns grüßten und ansonsten gegenseitig in Ruhe ließen. Mira und ich unterhielten uns gerne über Gottheiten und deren jeweiligen Bezug zu den Landschaften, in denen man sie anbetete. Als Althistoriker neigte ich dann immer dazu, griechische Göttinnen und Götter auch in Deutschland anzusiedeln. Wenn es zum Beispiel um die Nordsee ging, dachte ich doch natürlich an den Erderschütterer Poseidon, den griechischen Herrn der Meere. Mira war das nicht recht. Für sie gehörten griechische Gottheiten nach Griechenland und keltische und germanische Gottheiten in unsere geografischen Regionen. Mit diesem Mischmasch, den ich betrieb, konnte sie mal so richtig gar nichts anfangen. Für mich gingen die Gottheiten von den Menschen aus, die an sie glaubten. Sonst hätten ja beispielsweise das Judentum, das Christentum und der Islam niemals außerhalb des Nahen Ostens Fuß fassen können. Für Mira waren hingegen die Landschaften maßgebend. In ihrer Vorstellung kamen Gottheiten hervorragend ohne den Menschen aus und waren vielmehr an bestimmte Regionen gebunden. Wie sich später zeigen sollte, lag die Wahrheit, wie so oft, irgendwo in der Mitte. Im Forst gab es in einer Lichtung einen kleinen Hügel, auf dem wir uns schon als Kinder gerne die Zeit vertrieben haben. Jetzt saß ich hier wieder häufiger mit Mira. Das war halt unser Platz zum Rumhängen. In der Nähe der Lichtung stand ein toter, hohler Baum, der fast schon etwas Mystisches an sich hatte und uns als Kinder total faszinierte. Die Leute aus dem Dorf erzählten, dass dieser Baum schon seit Generationen so aussehen würde wie heute. Tot und hohl. Die ganz alten Kelzerinnen und Kelzer erzählten manchmal, dass der Baum vor ein paar hundert Jahren etwas mit Hexen oder so zu tun gehabt hätte. Natürlich glaubten wir das Gerede der Omas und Opas schon als Kinder nicht so wirklich, aber wir blieben trotzdem vorsichtig. Der Baum faszinierte uns, man musste ihm aber auch nicht zu nahe kommen. In Teenagerzeiten wurden wir mutiger, wobei wir uns besonders in Zeiten, in denen wir uns für Okkultes interessierten, gerne in seiner Nähe trafen und Tarotkarten legten oder ähnliches. Durch unsere Gespräche über antike Gottheiten inspiriert, brachte ich irgendwann eine kleine Statue des Gottes Pan mit, die ich mal bei einem meiner Aufenthalte in Griechenland gekauft hatte. Der griechische Hirtengott Pan war ja unter anderem ein Waldgott und passte dementsprechend gut in den Kelzer Forst. Die Statue zeigte ihn mit seinem menschlichen Oberkörper und dem Unterkörper eines Widders oder einer Ziege. Sein Gesicht war bärtig und zwei prächtige Hörner zierten seine Stirn. Eine große optische Ähnlichkeit zum christlichen Teufel war nicht von der Hand zu weisen und ein schönes Beispiel dafür, mit welcher Respektlosigkeit Religionen die Gottheiten anderer Religionen gelegentlich zu Dämonen und Teufel umdeuteten. Dabei ist es völlig falsch, Pan als einen Teufel zu betrachten. Er kann zwar durchaus gefährlich sein und die nach ihm benannte Panik auslösen, besonders ungemütlich wird er wohl, wenn jemand die Mittagsruhe stört. Aber er ist ja auch der Namensstifter der Panflöte und er freut sich an Musik und Tanz. Letztlich spiegelt er vielleicht einfach die Natur wider, die zwar wunderschön, aber immer wieder auch sehr gefährlich sein kann. Jedenfalls hatte ich mit Steinen und Ästen einen kleinen improvisierten Altar innerhalb der Öffnung des hohlen Baumes eingerichtet. Ich stellte die Statue auf den Altar und erklärte Pan in gespielter Feierlichkeit zum Beschützer des Waldes. Einerseits war das mein symbolischer Beitrag zur Verteidigung des Kelzer Forsts, da ich mich aus den gewaltsamen Konfrontationen heraushielt. Andererseits wollte ich aber ehrlich gesagt auch Mira ein wenig ärgern, für die ein griechischer Gott nichts in einem ehemaligen keltischen oder germanischen Wald zu suchen hatte. Manche Leute gehen ja davon aus, dass sich die Ortsbezeichnung Kelz von den Kelten ableitet, die hier einst gesiedelt haben sollen. So kam es jedenfalls, dass sie beim nächsten Mal die Statue einer auf einem Wildschwein reitenden Jägerin mitbrachte. Ich muss schon zugeben, dass das keine schlechte Idee war. Bei der Jägerin auf dem Wildschwein handelte es sich nämlich um die keltische Waldgöttin Arduina, nach der die Ardennen benannt sein sollen, zu denen man ursprünglich wohl auch die Eifel zählte. Von der Forschungslage her ist es schwer zu sagen, was es wirklich mit Arduina auf sich hat. In der populären Vorstellung hat sich jedenfalls eingebürgert, dass sie auf einem Wildschwein ritt. Ich habe keine Ahnung, wo Mira eine Arduina-Statue her hatte. Es ist ja jetzt nicht so, als ob man die an jeder Ecke kaufen könnte. Jedenfalls war es ihr wichtig, meinen Pan auszugleichen, und so hatte sie halt irgendwoher eine besorgt. Mira imitierte meine feierliche Zeremonie und erklärte auch Arduina zur Hüterin des Waldes, wobei das Ganze bei ihr vermutlich wesentlich glaubwürdiger rüberkam als bei mir. Der griechische Hirtengott musste sein Plätzchen also nun mit der keltischen Wald- und Jagdgöttin teilen. Bekanntlich war Pan aber ja kein Kind von Traurigkeit, so dass der alte Lümmel die weibliche Gesellschaft sicherlich zu schätzen wüsste, wenn stimmt, was die antiken Griechinnen und Griechen so von diesem Gott erzählten. Dass wir nun also im Inneren dieses Baums unsere kleinen Heiligtümer für Pan und Arduina eingerichtet hatten, passte hervorragend zu der mythischen Aura, mit der die Einwohnerschaft von Kelz diesen Baum seit Generationen versah. Ein paar Wochen später saßen Mira und ich gerade mittags bei einem kleinen Picknick auf der Lichtung, als es plötzlich laut wurde. Erst als der Lärm immer weiter zunahm, begriffen wir, dass die Braunkohlefirma mit der Polizei und schweren Maschinen anrückte, um unangekündigt mit der Räumung und der Abholzung unseres Wäldchens zu beginnen. Natürlich hatten das zwischenzeitlich auch die Umweltschützerinnen und Umweltschützer aus den Baumhausdörfern begriffen, die sich nun zu sammeln begannen. Während die schweren Maschinen der Braunkohlefirma am Rande des Kelzer Forsts mit dem Abriss der Bäume begannen, waren die Polizeieinheiten etwas tiefer in den Wald hineingerückt, um die Maschinen und deren Betreiber von den zu erwartenden Angriffen der Waldschützerinnen und Waldschützer abzuschirmen. Mira und ich hatten die Leute aus den Baumhausdörfern häufiger bei paramilitärischen Übungen beobachtet. Diese Leute waren alles andere als unvorbereitet und bauten sich ihrerseits geradezu in Schlachtaufstellung vor der Linie der mit Schlagstöcken, Helmen und Schilden ausgerüsteten Polizei auf. Das waren insgesamt sicherlich 200 bis 300 Leute, die sich da gegenüberstanden. Ich weiß nicht mehr, wer den Anfang machte, aber irgendwann brach die Hölle los. Ich hatte schon ein- oder zweimal am Aachener Tivoli gesehen, wie Hooligan-Horden auf eine Reihe gut ausgerüsteter Polizistinnen und Polizisten losgingen. Das hier war wegen der überall im Weg stehenden Bäume wesentlich chaotischer und unübersichtlicher. Mira und ich hatten jedenfalls nicht das geringste Interesse daran, zwischen die Fronten zu geraten. Wir packten schnell unsere Sachen zusammen und wollten das Weite suchen, als plötzlich ein dichter Nebel aufzog, der dem Kampf zwischen den Umweltschützerinnen und Umweltschützern auf der einen und der Polizei auf der anderen Seite aus unserer sicheren Entfernung fast schon etwas Archaisches verlieh. Aber damit nicht genug, erklang zuerst ein Horn, gefolgt von fürchterlichen Klängen einer Flöte. Bis zu diesem Tag war mir nicht klar, wie furchteinflößend eine Flöte klingen konnte. Aber das Geräusch ging Mira und mir durch Mark und Bein und löste die krasseste Panik in mir aus, die ich je erlebt habe. Auch wenn es etwas peinlich ist, das so offen zuzugeben, Mira und ich klammerten uns aus purer Angst aneinander, vollkommen erstarrt und unfähig wegzurennen. Auch die Polizistinnen und Polizisten hielten ebenso wie die Umweltschützerinnen und Umweltschützer mitten im Schlagabtausch inne und schienen völlig verwirrt. Da der Nebel immer dichter wurde, konnten Mira und ich nicht sehen, was genau passierte, aber plötzlich hörten wir furchtbare Schreie aus Hunderten von Kehlen und Geräusche, die wir beim besten Willen weder einordnen konnten noch wollten. Aber ich schwöre euch, bei allem, was mir hoch und heilig ist, für einen kurzen Augenblick war mir, als hätte ich im Nebel eine Frau auf einem Wildschwein neben einer Teufelsgestalt gesehen. So plötzlich, wie der Nebel aufgezogen war, war dann auch alles wieder zu Ende. Die Umweltschützerinnen und Umweltschützer sowie die Polizistinnen und Polizisten lagen alle regungslos am Boden und es herrschte Totenstille. Endlich kamen Mira und ich wieder zu uns und wir liefen, wie wir nie in unserem Leben gelaufen waren. Beim Weglaufen sahen wir noch, dass es scheinbar auch den Rodungstrupp erwischt hatte. Die schweren Maschinen waren jedenfalls völlig demoliert. In den nächsten Tagen hörte ich pausenlos die lokalen Radiosender und überprüfte alle paar Minuten die Internetseiten der Zeitungen. Nirgendwo wurde darüber berichtet, was wir gesehen hatten. Auch Mira hat keinerlei Informationen darüber finden können. Dann kam aus heiterem Himmel die Nachricht, dass die Braunkohlefirma nach Absprache mit der Politik entschieden hatte, dass der Kelzer Forst doch nicht gerodet werden müsse. Man habe sich da verkalkuliert und die Kohle unter dem Wäldchen sei eigentlich den Aufwand gar nicht wert. Kein Wort über das, was Mira und ich dort beobachtet hatten. Wir konnten überhaupt nicht einordnen, was da geschehen war, und beschlossen erst einmal, alles für uns zu behalten. Vor lauter Verwirrung konnten wir uns kaum darüber freuen, dass der Kelzer Forst, das Wäldchen unserer Kindheit, somit nun endgültig gerettet war. Damals zweifelten Mira und ich an unserem Verstand. Heute wissen wir, an diesem Tag im Kelzer Forst hatte im Rheinland das große Erwachen begonnen. Das Erwachen, eine Hörspielproduktion von fantastischeantike.de. Sprecherinnen und Sprecher: Tessa Gregorius, Franka auf der Heiden, Dr. Markus Gregorius, Michael Kloy. Wenn ihr wissen möchtet, wie es mit unserer Geschichte weitergeht, meldet euch bitte über fantastischeantike.de oder in den sozialen Medien.
Mit einem Raumschiff voller Werwölfe von der Antike nach Mittelerde. fantastischeantike.de, der Podcast. Eure Sendereihe zur antiken Rezeption in Fantasy, Science Fiction und Horror. Eine Audioproduktion von und mit Althistoriker und Fantastikforscher Dr. Michael Kloy.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.